Ich grüße Sie auch herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu diesem Gottesdienst. Ich möchte beten und dann beginnen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du eine Realität bist, dass du unser Herr und Erlöser bist und dass du jedes Einzelne, das an dich glaubt, auch sicher ans Ziel bringst, Herr. Und ja, jetzt ist Wilfried bei dir und ich bitte dich, dass du seine Familie tröstest in diesem Moment, auch seine Freunde, Herr, du weißt um diesen Schock, Herr, und wir können es nicht erklären, wir können es nicht in Worte fassen, Herr, aber ich bitte um dein Erbarmen auch für diesen Gottesdienst. Ich danke dir. Amen. Ja, der heutige Gottesdienst ist etwas anders, als ich gestern noch geplant hatte. Den Wilfried habe ich eigentlich gut gekannt. Ich würde ihn einen Freund nennen. Im Hauskreis habe ich ihn am Dienstag noch angetroffen und hat er ja auch gesagt, er ist gespannt, was die Zukunft noch bringt. Er war kurz davor, seine Doktorarbeit abzuschließen. Und wir können es nicht verstehen. Wir haben diesen Psalm vorgelesen bekommen, Psalm 139, wir nehmen es im Glauben für uns von allen Seiten, umgibt uns der Herr, er trägt uns, er hält uns. Ja, hat das jetzt für Wilfried nicht gegolten, als er durch den Berg wanderte und die Steinböcke losrannten und die Steine runterrollten und er nicht mehr ausweichen konnte? Hat da Gott geschlafen in dem Moment? Nein, ganz sicher nicht. Und doch ist es etwas, was wir nicht erklären können. Und so vieles passiert, was wir nicht erklären können. Mütter, die an Krebs leiden und sie sagen, ich möchte mein Kind austragen und nicht abtreiben und es wird nur schlimmer. Eltern oder ältere Menschen, habe ich auch gehört, die so treu ihren Herrn nachgefolgt sind, ihr ganzes Leben lang und sie haben einen schrecklichen Todeskampf zu durchleiden nochmal am Ende. Es passieren Dinge, die wir nicht erklären können und dann fragen wir uns, Herr, wo bist du? Siehst du das nicht? Siehst du nicht, wie wir leiden? Oder warum greifst du nicht ein? Interessanterweise, wir vergessen das vielleicht oft, interessanterweise ist genau deshalb auch die Prophetie der Bibel gegeben. Wir, wenn Sie mir das mal erlauben zu sagen, missbrauchen die Prophetie oft für verrückte Spekulationen. Aber die Prophetie steht oft in einem Kontext, nämlich dem Kontext zu ermutigen oder zu ermahnen. Und darum erlauben Sie mir auch heute die Aussagen der Offenbarung, auch im Hinblick auf wer ist der Antichrist, auch so nun anzuwenden, seelsorgerlich, als Ermutigung, aber vielleicht auch als Weckruf und Ermahnung in Angesicht dessen, dass wir eben unser Leben nicht in der Hand haben, egal wie treu wir sind oder wie sehr wir auch meinen, wir könnten alles planen. Die Offenbarung wurde nämlich geschrieben, damals, vor knapp 2000 Jahren, auch in eine Situation des Leides und der Trübsal hinein. Der Johannes schrieb an die Gemeinden damals folgende Worte, Offenbarung 1, Vers 9. Offenbarung 1, Vers 9 richtete sich an die Gemeinden, an die er damals schrieb, mit folgenden Worten. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus. Oder andere Übersetzungen sagen, auch euer Mitgenosse im Ausharren in Jesus. Ich, also Johannes, er war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Hier schrieb er also an Gläubige, die teilweise bedrängt wurden wegen ihres Glaubens und die in ihrer Situation damals sicher auch Fragezeichen hatten, die sich sagten, wir gehören zum Herrn, wir folgen ihm nach, wir wollen treu sein. Wir sehen, einige Gemeinden waren alles andere als treu, aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Aber da waren eben auch treue Gläubige darunter und die haben gelitten wegen ihres Glaubens. Und Johannes selbst, der Autor der Offenbarung, hat gelitten. Er war in der Verbannung auf Patmos, eine karge Insel in der Ägäis. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt genau für ihn war, aber im hohen Alter war das sicher nicht einfach, von seinem Heim weggerissen zu werden und irgendwo anders hingepflanzt zu werden. Und manche Ausleger sagen sogar, er musste da in einem Steinbruch oder so arbeiten. Und nun schreibt eben der Johannes im Auftrag des Herrn Jesus Christus an diese Gemeinden, die Bedrängnis erlitten haben oder dabei waren zu erleiden, die Offenbarung. Und er wollte sie damit eben auch stärken und ermutigen. Er sagt in Offenbarung 1, Vers 3, im Auftrag des Herrn Jesus, selig oder glücklich ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Also er preist diejenigen glücklich, die auf das, was die Offenbarung sagt, hören und es in ihrem Herzen bewahren. Aber dann, wenn wir die Offenbarung lesen, und vor allem, wenn wir sie nicht bis zum Schluss lesen würden, da kann einem der Gedanke kommen, naja, sehr ermutigend ist das nicht, was da alles steht. Da werden noch Plagen angekündigt, böse Engel, schlimme Dinge, Tiere, die aufstehen, der Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe, wie es Petrus sagt. Ganz schlimme Dinge kündigt hier der Johannes noch an, die auf die Erde zukommen. Und man könnte sich fragen, wo ist da die Ermutigung im Leid? Ich möchte darauf noch kommen. Die Ermutigung oder die Realität, um es erstmal so zu sagen, die Ermutigung kommt noch. Die Realität ist aus göttlicher Perspektive, dass Leid dazugehört. Darüber habe ich schon einmal gepredigt. Und das zeigt auch die Offenbarung. Es ist erschreckend fast, wenn man Offenbarung 6 liest. In Offenbarung 6 werden die Siegel geöffnet. Und dann wird das fünfte Siegel aufgetan. Offenbarung 6, Vers 9. Offenbarung 6, Vers 9. Und als erst, also das Lamm Gottes, das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Da waren also diejenigen, die wegen ihres Glaubens getötet wurden, waren am Altar vor Gottes Angesicht. Und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Im Himmel drücken eigentlich diese Märtyrer sozusagen fast ein gewisses Unverständnis aus. Sie kamen aus einem Märtyrium, sie konnten sich also sogar noch an ihren Märtyrertod erinnern und sie sagen, Herr, wie lange dauert das noch, bis du eingreifst, sinngemäß, bis du dich rächst an diejenigen, die uns das angetan haben. Nun, das meiste Leid, das wir erfahren, dem Herrn sei Dank, in diesem freien, noch freien Europa, geschieht nicht durch Verfolgung. Wilfried war auch kein Märtyrer. Er starb, weil er menschlich gesprochen zur falschen Zeit am falschen Ort war. Und doch war er auch da in Gottes Hand. Und das Leid ist real. Und auch wir können zu Gott rufen, Herr, warum lässt du das zu? Wie lange noch, bis du eingreifst oder bis du kommst? Wie lange müssen wir auf dieser Erde noch leiden? Und dann wird ihnen, also diesen Märtyrern im Himmel, eine interessante Antwort gegeben. Vers 11. Und ihnen wurden gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, eigentlich ein Zeichen dafür, dass sie überwunden haben. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten, noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Stellen Sie sich vor, Sie kriegen das Buch der Offenbarung damals im Römischen Reich, als die Verfolgung herrschte. Im Namen Gottes wird Ihnen das geschickt, Johannes hat sie bekommen und die Offenbarung wurde ja in den Gemeinden damals vorgelesen und jetzt wird auch diese Stelle vorgelesen. Und Sie wissen, Sie haben ja im Hinterkopf, ja, ich könnte auch dran glauben. Und dann hören Sie endlich, sehen Sie diesen Einblick in den Himmel, die Märtyrer, die Gott fragen, wie lange noch? Und was kommt dann als Antwort? Was hören Sie da? Sie müssen noch eine kleine Zeit ruhen, die Märtyrer im Himmel, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Glauben Sie, das war für die Gemeinden damals, als sie das vorgelesen bekamen, eine menschlich gesprochene Ermutigung? Ah, juhu, es werden noch mehr getötet. Unsere Verfolgung ist noch nicht vorbei. Und dann wird ja sogar noch eine große Trübsal angekündigt, die ja noch immer nicht über diese Welt gekommen ist. War das eine Ermutigung oder Stärkung für die Gläubigen? Ich weiß es nicht. Ich möchte ganz menschlich sprechen. Ich möchte sagen, die Aussicht, dass Gläubige weiterhin um ihres Glaubens willen sterben müssen, ist nicht so rosig. Es gibt zwei in der Offenbarung werden ja 7 Gemeinden angeschrieben. Und es gab 2, die treu waren. Und wissen Sie, was der Herr einer treuen Gemeinde versichert hat? Der Gemeinde von Smyrna. Was hat er ihnen versichert? Dass die Verfolgung weitergehen wird. Dass der Teufel sie weiter attackieren wird. Aber wer überwindet, wird den Lohn doch davon tragen. Und nun möchte ich kommen zur Stelle über den Antichrist. Ich möchte Ihnen einige Verse vorlesen und dann werde ich Ihnen auch, so der Herr will und Gnade schenkt, zeigen, worauf ich hinaus möchte als Anwendung für uns persönlich. Ich habe ja schon einmal eine Botschaft über den Antichrist gehalten und ich weiß nicht, ob Sie Offenbarung 13 vor Augen haben. Können Sie aufschlagen, wenn Sie möchten, Offenbarung 13. Dort werden ja angekündigt 2 Tiere, also das sind Visionen, das sind Bilder für Realitäten. 2 Tiere, die am Ende aufstehen werden. Und einmal wird für ein Tier ein Bild verwendet, das aus dem Meer kommt und einmal ein Bild für ein Tier, das aus der Erde kommt. Und in gewisser Weise sieht man hier eigentlich 2 große endzeitliche Gegner Gottes. Und ich habe dafür argumentiert, dass das zweite Tier im engsten Sinne des Wortes der Antichrist ist. Sie müssen sich an diese Botschaft jetzt nicht erinnern, darum geht es heute nicht. Aber im weitesten Sinne sind beides Antichristen, weil sie beide Feinde Gottes sind. Und nun möchten wir eben besonders über das erste Tier sprechen oder nachdenken heute. Und ich habe mir viele prophetische Details auch vorbereitet. Die möchte ich heute weglassen und mehr über die persönliche Anwendung sprechen. Vielleicht ein anderes Mal mehr auch über die prophetischen Details, über das, was nach Sicht der Bibel kommen soll. Aber ich möchte Ihnen vorlesen, Offenbarung 13. Das ist sozusagen die Mitte des Buches der Offenbarung. Dort sieht Johannes Folgendes. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf zu Lästerungen gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm gegeben, Macht über alle Stämmen und Völker und Sprache und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten, alle, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Bis soweit das Wort des Herrn. Ja, wenn man das liest, das ist keine rosige Zukunftsaussicht. Wieder, die Offenbarung wurde damals in den Gemeinden vorgelesen und es wurde gesagt, gleich am Anfang der Offenbarung, glückselig. Wer das vorliest, und diejenigen, die darauf hören und es bewahren, was in diesem Buch angekündigt wird. Und was wird hier angekündigt? Was sehen Sie, was hier angekündigt wird? Da wird jemand aufsteigen, er wird als Tier beschrieben. Wenn Sie diese Beschreibungen lesen, kann man nur ein Wort finden, Monster. Ein Monster wird hier geschildert. Er wird auf Erden aufsteigen. Er wird die Macht des Teufels bekommen. Er wird die ganze Welt gewinnen, kann man sagen. Er wird mächtig sein, er wird groß sein, er wird stark sein, er wird reden, was er will. Und er wird siegen. Es heißt, er wird die Heiligen, die dann leben, also diejenigen, die glauben, er wird sie überwinden. Er wird sie besiegen. Ich weiß, wir glauben an eine Entrückung vor der Trübsal. Und möge es der Herr schenken, dass wir wirklich bald zu ihm kommen. Aber doch, die Zukunftsaussicht ist, da wird einer kommen, ein teuflischer Gestalt, und er wird siegen. Da wird man sich fragen, Herr, wieso offenbarst du das? Wo ist da jetzt die Ermutigung, dass ein Monster kommt und er wird so mächtig, er wird die Welt gewinnen, dass er die Heiligen, die dann leben, diejenigen, die dann zu Christus gehören, dass er sie besiegen wird, dass er scheinen wird, als wäre alles, was zu Gott gehört, vernichtet. Die Offenbarung zeigt uns dies, damit wir eben unseren Sinn für die Realität nicht verlieren. Damit uns bewusst ist, wie es jemand erst vor dem Gottesdienst im Gebet sagte, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Dass uns hier nicht der Triumph verheißen ist hier auf Erden. Dass es uns nicht versprochen ist, dass wir nur über Rosen gehen werden und am Ende werden wir siegreich hier auf Erden dastehen und die ganze Welt wird uns zujubeln. Nein, die Welt, sie marschiert tatsächlich auf die ultimative Rebellion gegen Gott selbst zu. Und diese Rebellion wird so stark sein, so schlimm, dass irgendwann die ganze Welt einem Menschen nachhecheln wird, wer auch immer das ist, dass sie ihm alle ihre Anbetung geben, dass sie sagen, das ist unser Messias, unser Retter und Erlöser. Und in Wahrheit ist er ein Tier und ein Monster und er wird alle ins Verderben führen, die nicht an Christus glauben. Und deshalb, das sagt Paulus auch in seinen Briefen, sollten wir uns eben nicht wundern, wenn Trübsale und Drangsale kommen, weil wir in einer Welt leben, die weiterhin vom Teufel angegriffen wird. Wie Paulus sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe und Römer 8, weil wir in einer Schöpfung leben, die seufzt und die sehnsüchtig wartet auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Also auch die ganze Schöpfung leidet mit und wartet immer noch auf diesen Tag, wenn Christus kommt. Und vorher kann es sein und wird es am Ende eben auch so scheinen, dass der Teufel siegt oder dass das Böse, das Schlimme siegt oder dass eben Dinge passieren, die wir nicht verstehen können. Denn menschlich gesprochen, können wir es verstehen, dass Gott es zulässt, dass auf der Erde einmal einer so große Macht bekommt, dass er die ganze Welt ins Verderben führen wird, außer diejenigen, die dann sich Christus zuwenden? Können wir das verstehen, menschlich gesprochen? Könnten wir nicht sagen, aber Herr, wenn du souverän bist, wenn du mächtig bist, wenn du Liebe bist, wenn du alles in deiner Hand hältst, ja auch uns, gibt es da nicht einen anderen Weg? Könntest du das nicht verhindern? Könntest du nicht auch das Leid in meinem Leben verhindern? Könntest du es nicht schenken, dass ich ein ruhiges Leben habe, bis du kommst? Er kann es, aber aus einem Grund, den ich Ihnen nicht sagen kann. Das kann Ihnen nur Gott sagen. Sag Gott, der Weg, den ich gehe, ist anders. Der Weg, den ich gehe, ist der Weg, der auch unten durchführen kann. Ich bin ihn gegangen bis ans Kreuz. Christus litt und starb für uns. Er hat sich schlagen lassen für uns. Er hat das Schlimmste durchgemacht, um uns zu erlösen. Jetzt zeigt die Offenbarung, dass er diesen Weg auch mit seinen Erlösten gehen wird. Dass es durch Schlimmste gehen kann. Und danach kommt erst die Herrlichkeit. Und eingedenk dessen hören wir, was unser Herr Jesus sagt in Matthäus 16 ab Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Was hilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Bis soweit das Wort des Herrn. Christus stellt hier eine Frage, die jeder sich stellen soll. Was nützt es uns, wenn wir die ganze Welt gewinnen und doch Schaden nehmen an unsere Seele? Und da möchte ich wieder auf diese Prophezeiung über den Antichrist oder über diese beiden antichristlichen Tiere zurückkommen. Was schafft dieses Tier denn? Er gewinnt die ganze Welt mit der Kraft Satans. Er gewinnt die ganze Welt. Er kann reden, was er will, und alle jubeln ihm zu. Er hat Macht, er hat Stärke und er tötet alle, die sich ihm nicht unterwerfen. Also hier, es kommt einmal der Fall, dass es tatsächlich jemand schafft, im buchstäblichen Sinne die ganze Welt zu gewinnen. Er schafft es sogar, diejenigen, die zu Gott gehören, auszuschalten. Wie auch immer das in der Praxis aussehen wird. Und dann? Was wird sein Ende sein? Das zeigt eben die Offenbarung auch. Offenbarung 19, Offenbarung 20. Dann kommt Christus in großer Macht und Herrlichkeit zurück. Und was geschieht mit diesem Menschen oder dieser Person, wo die ganze Welt gewonnen hat, der sich durchgesetzt hat, der gezeigt hat, wer hier das Sagen hat? Was geschieht mit ihm? Er wird in den Feuersee geworfen und der falsche Prophet mit ihm, und der Teufel wird am Ende auch endgültig vernichtet. Und das ist die Frage an uns und auch die Herausforderung an uns. Dieses Leben ist eben nicht alles. Es kann in diesem Leben drunter und drüber gehen. Und die Bibel zeigt leider, menschlich gesagt aus meiner Perspektive, dazu gehört auch Leid, Drangsal und Bedrängnis. Und es wird am Ende darin gipfeln, in der großen Trübsal, dass es scheint, als hätte der Teufel, als hätte das Tier gewonnen. Aber dieses Tier, das die ganze Welt gewonnen hat, sein Ende ist der Feuersee. Ich möchte Ihnen vorlesen, Offenbarung 19, ab Vers 11. Denn das ist der Schlusspunkt. Oder das, worauf wir auch unsere Hoffnung setzen können. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seine Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Ich möchte noch einen Sprung machen in Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Mir ist bewusst, und es ist auch klar, dass natürlich die Offenbarung ein Buch ist, das bildlich spricht, mit einer Bildersprache. Aber diese starke Bildersprache drückt eben doch aus, dass am Ende Christus siegen wird. Und er wird die besiegen, die sich gegen ihn auflehnen und die Gläubigen des Herrn unterdrücken. Die eine Anwendung für uns wäre, wenn wir in diesem Leben auch alles gewinnen könnten, wenn wir uns selbst durchsetzen, wenn wir in großer Kraft und Herrlichkeit einhergehen, um es so zu sagen, was nützt es, wenn wir nicht an unsere Seele gedacht haben? Es ist viel wichtiger, wenn wir unsere Seele retten, unseren inneren Menschen, wenn uns bewusst ist, wohin wir gehen. Denn das war das warnende, für mich warnende oder mahnende Beispiel, dass, als ich heute Morgen die Nachricht bekam, die ich gesehen habe, Wilfried war ein treues Kind Gottes. Er war mein Zeugnis mit seiner Liebe zum Herrn. Bei allen Doktorarbeitssachen, die er machen musste, fand er immer Zeit, auch für die Gemeinde, für Christliches, für den Hauskreis, für seinen Herrn. Und plötzlich, er war nicht mehr. Der Herr hat es gesehen und der Herr weiß warum. Und wie wäre es jetzt, wenn jetzt Wilfried sich gesagt hätte, ich bin ja noch jung, ich kann meine Entscheidung für Christus ja später treffen. Ich kann sie noch hinausschieben. Oder ich kann ja vielleicht zuerst das Leben genießen. Oder zuerst meine Doktorarbeit fertig schreiben. Und dann, wenn ich mal alles erreicht habe, denke ich über die Ewigkeit nach und überlege mir, ob das Sinn macht, was Gottes Wort sagt. Was wäre, wenn er sich das gesagt hätte? Seit gestern steht er vor seinem Schöpfer. Und wir dürfen wissen, dass Christus auf ihn weist und sagt, ich habe auch für ihn bezahlt. Er hat an mich geglaubt und festgehalten. Und er ist eingegangen in seines Herrn Freude. Und das ist so viel besser, so viel wichtiger, als die ganze Welt zu gewinnen und damit zu einem Tier zu werden, vielleicht bildlich gesprochen. Es ist so viel wichtiger, zu Christus zu gehören, als vielleicht das tollste und mächtigste und großartigste Leben hier auf Erden zu haben. Das ist eigentlich das Bild, was ich aus der Offenbarung aufgreifen möchte. Für eine kurze Zeit tatsächlich, dieses Tier, es gewinnt alles, es gewinnt die ganze Welt. Es scheint Sieger zu sein. Aber erstens, die Bibel beschreibt ihn als Tier und Bestie. Aus Gottes Sicht ist derjenige, der alles gewinnt, aber sich von Gott abwendet oder sogar gegen ihn kämpft, ein Monster. Und zweitens, am Ende ist doch Christus der, der siegt. Paulus sagt im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, wenn wir allein in diesem Leben unsere Hoffnung auf Christus hätten, was wären wir dann? Die elendesten von allen Menschen. Denn Paulus wusste und er hat es am eigenen Leib erfahren. Wenn wir nur Verheißung für dieses Leben haben, geht es uns nicht besser als die Welt. Man könnte sogar sagen, schlimmer, weil je nachdem, wo wir leben, werden wir dann auch noch so richtig aktiv vom Teufel angegriffen durch Verfolgung. Paulus, wie war denn sein Ende? Es war ähnlich eigentlich, wie die Offenbarung bildhaft schildert. Das Ende des Paulus sah so aus, als hätte der Teufel gesiegt. Er war ganz allein in Rom, alle haben ihn verlassen. Und dann kam ein Engel und hat ihn aus dem Gefängnis geholt und hat ihm vor allen Menschen gezeigt, dass er zu Gott gehört und niemand ihn antasten kann. Sie gucken mich sehr konsterniert an. Nein, das ist eben nicht geschehen. Er wurde enthauptet. Petrus, die Überlieferung sagt es, er wurde auch gekreuzigt wie sein Herr. Und Es könnte stimmen, dass er sagte, ich will aber nicht genauso gekreuzigt werden, sondern umgekehrt. Das sagte eine Überlieferung. Die anderen Apostel, viele Überlieferungen sagen, dass sie alle dem Märtyrertod gestorben sind, dass vielleicht nur Johannes überlebt hat und dann eines natürlichen Todes gestorben ist. Jakobus war ja auch einer der Apostel. Und jetzt stellen Sie sich vor, er war 3 Jahre mit seinem Herrn unterwegs. Der Herr hat ihn ausgerüstet, hat ihm alles gegeben und hat ihm auch gesagt mit allen anderen Jüngern, ihr sollt meine Zeugen sein und bis ans Ende der Welt. Und wissen Sie, was mit ihm geschehen ist? Kaum war Jesus in den Himmel gefahren. Er wurde enthauptet. Er ist gestorben. Man könnte sagen, ja, wo ist da der wunderbare Plan Gottes für sein Leben? Kaum ist Christus in den Himmel aufgefahren, wird er getötet und er war einer der 12 Apostel. Ich weiß, das ist nicht so eine, das klingt nicht so vormachend, was ich Ihnen sage. Aber vielleicht ist heute der Tag, an dem jeder in seinem Herzen sich fragt, für wen oder was lebe ich? Warum bin ich auf dieser Welt? Bin ich hier, um es mir gut gehen zu lassen? Um alle Vorzüge dieser Welt zu genießen? Oder bin ich hier als Zeuge meines Herrn? Und ich zeuge so lang für ihn, bis er entscheidet, jetzt ist der Tag gekommen, da du in meine Herrlichkeit eingehst. Ich glaube, dass die Offenbarung auch für die Gemeinden damals ein Augenöffner war. 5 der 7 Gemeinden wurden ja aufs Schärfste getadelt, dass sie lau geworden waren, dass sie Kompromisse eingingen, dass sie ihre erste Liebe verlassen hatten. Und es kann sein, dass sie es sich im Römischen Reich bequem gemacht haben. Weil wir haben es in einer Predigt von Norbert gehört, ich glaube, die hatte hier auch schon gehalten, auch in Sindelfingen, die letzte Bitte der Bibel. Damals herrschte ein Reichtum vor, wie es erst heute wieder so ansatzweise erreicht wird. Also wenn man sich gut stellte mit dem römischen Kaiserreich, mit den Autoritäten, konnte man ein sehr schönes und bequemes und ruhiges Leben haben. In Saus und Braus und keine Sorgen haben. Und dann in diese Situation hinein wird die Offenbarung geschrieben und sie sagt, pass auf, es kommt noch eine schlimme Zeit auf diese Welt zu und die Herrlichkeit dieser Welt vergeht. Die Mächtigen dieser Welt vergehen. Und der, der einmal die ganze Welt unterjochen wird, ist aus der Sicht der Bibel nur ein Tier. Und diejenigen, die sich mit dem Tier verbünden, sind, Offenbarung 17, nur eine Hure, die genauso gerichtet wird. Aber eben dabei bleibt, dem Herrn sei Dank, die Offenbarung auch nicht stehen. Nachdem sie die Realität deutlich gemacht hat, in den härtesten Bildern kann man sagen, dass eben auf dieser Erde das erste Mal den Anschein haben wird, dass irgendwann der Teufel siegt. Danach zeigt uns der Herr, worauf es wirklich ankommt. Eben, dass wir nicht nur in diesem Leben unsere Hoffnung auf Christus setzen, sondern in das, was kommt. Und das ist die Stelle, eine der Stellen, die auch der Thomas in der Einleitung vorgelesen hat. Zum Beispiel eben Offenbarung 7. Offenbarung 7. Dort sieht Johannes diese riesige Schar aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Sprachen vor dem Thron Gottes stehen. Und er wundert sich über so viele Leute, die da sind. Und er fragt, woher sie kommen. Er fragt sich, woher sie kommen. Und er bekommt dann die Antwort, dass sie aus der großen Trübsal kommen. Das ist also diese Zeit, diese schlimmste Zeit, die noch kommt, wenn das Tier regieren wird und wenn es scheint, als hätte er alle Heiligen besiegt, als hätte er Gott besiegt, als hätte er den Sieg davongetragen. Aber was sieht hier Johannes? Dass ausgerechnet aus dieser Zeit eine unzählbare Schar aus allen Völkern kommt, also unglaublich viele, die unser Gott erlöst hat. Und was sieht er? Sieht er sie als Leichen? Nein, er sieht sie vor dem Thron Gottes und des Lammes stehen, angetan mit weißen Kleidern, ein Symbol dafür, dass sie gesiegt und überwunden haben. Und sie loben ihren Herrn und Gott. Und dann heißt es als Verheißung, Und darum sind sie vor dem Thron Gottes. Nein, ich möchte vorher lesen, ab Vers 14. Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben sie hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen Last, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist die Perspektive, die wir als Gläubige haben dürfen. Der Tag kommt, da wir bei unserem Herrn leben werden. In einer neuen Welt. Und wie es Offenbarung 21 sagt, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Und dort wird Gott mitten unter seinen Erlösten leben. Unter allen, die Ja gesagt haben zu ihm in diesem Leben. Und er wird sie trösten. Er wird über sie wachen. Er wird dafür sorgen, dass kein Leid mehr sie trifft. Aber eben dieses Versprechen bezieht sich auf die Zeit, nachdem Christus gekommen ist. Nicht auf jetzt. Ja, er trägt uns, aber er trägt uns sicher ans Ziel. Ich würde Ihnen lieber das Wohlstandsevangelium predigen, menschlich gesagt. Aber göttlich und geistlich gesagt, wäre das fatal. Und ganz und gar nicht das, was Gottes Wort sagt. Und was auch nicht die Realität sagt. Und sehen Sie, was in Offenbarung 7, Vers 17b steht. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Gott weiß, dass wir jetzt in diesem Leben weinen. Dass es uns manchmal zu über den Kopf steigen kann, was geschieht. Oder was auch in dieser Welt geschehen wird. Oder gerade in dieser Welt geschieht. Also ich lese nicht gern die Nachrichten. Es ist immer wieder was Schlimmes und es wird immer schlimmer. Noch nie war die Christenverfolgung so groß wie heute. Wir wissen nicht, was uns auf uns hier in Europa zukommt. Dann eben das normale Leid, in Anführungszeichen, was uns trifft. Wir werden weinen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und dann dieses Versprechen. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Er weiß, dass wir weinen und er verspricht, er wird sie abwischen. Er wird sie nicht ignorieren, er wird sie nicht wegtun, so nach dem Motto, ach, stell dich nicht so an. Nein, er wird unsere Tränen abwischen von unseren Augen. Er wird uns trösten, wie nur er uns trösten kann. Und so ist der Ausblick, den wir haben, das folgende. Und diese Verse möchte ich Ihnen auch noch lesen, damit wir mit Hoffnung diesen Gottesdienst auch beenden dürfen, ja, der leider unter dem Schatten dieser Tragödie steht. Offenbarung 21, Vers 3. Das Ende der Geschichte ist nicht der Sieg des Tieres. Das Ende der Geschichte ist nicht, dass wir im Grab bleiben. Das Ende der Geschichte ist auch nicht, dass Wilfried tot bleibt oder dass unsere Lieben, die uns vorausgegangen sind, in ihrem Grab bleiben. Das Ende der Geschichte ist Auferstehung und eine neue Welt. Und ich hörte, Offenbarung 21, Vers 3, und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss, es ist sicher. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn oder eben auch meine Tochter sein. Das ist die Perspektive, die wir haben. Gott lädt sie ein, jeden Tag neu, um von dem lebendigen Wasser umsonst zu nehmen. Wenn sie an Christus glauben, wenn sie sich an ihn festklammern, dann wird er alle ihre Tränen von ihren Augen abwischen. Er wird ihnen das Leben schenken. Auch wenn sie nicht die ganze Welt gewinnen. Damit möchte ich zum Schluss kommen. Ja, vergeben Sie mir, dass ich nicht die Predigt halten konnte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Aber überlegen Sie sich in Ihrem Herzen, angesichts dessen, dass wir eben unser Leben nicht in der Hand haben, auf welcher Seite stehen Sie? Auf der Seite Christi? Oder sind Sie noch sein Gegner? Dann bringt es nicht, wenn Sie das tollste Leben aller Leben haben. Wenn Sie einmal vor Ihrem Schöpfer stehen, können Sie dann sagen, Christus hat für mich bezahlt, ich habe mich an ihn festgehalten. Der Herr schenke uns Gnade dazu, dass ein jeder von uns wirklich zu ihm gehört, von ganzem Herzen, mit all seinem Sein, dass wir auf ihn warten, bis er kommt. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus, Worte können nicht beschreiben, was wir empfinden oder fühlen, auch wenn Dinge geschehen, die wir eben gar nicht verstehen. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst durch deinen Heiligen Geist, Herr, dass du dein Wort lebendig machst, Herr, dass wir einfach erkennen, worauf es wirklich ankommt, dass es um dich geht, dass es um deine Herrlichkeit geht, dass wir für dich leben, Herr, dass wir es nicht hinausschieben und dass ein jeder, Herr, der in diesem Saal ist, wirklich sagen kann, ja, ich gehöre zu Christus. Und wenn der Tag kommt, an dem du entscheidest, uns zu dir zu nehmen, Herr, dass wir bereit sind, wie ein Wilfried durch deine Gnade bereit sein durfte. Und ich bitte dich noch einmal, tröste seine Familie, tröste die Freunde, gib Gnade, ich danke dir. Amen.